Journal um 8.
Guten Morgen, ich bin Veronika Filitz. In Frankreich geht's heute um die politische Zukunft von Marine Le Pen. Ein Berufungsgericht verkündet, ob die Ikone der französischen Rechten bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr antreten darf oder nicht. In der Türkei, genau in Ankara, geht's um weiteres Geld für die Ukraine, insgesamt um Verteidigungsausgaben, aber vor allem um die ganz große Frage, ob Donald Trump, ob die USA von der NATO bei der Stange gehalten werden können. Und in Österreich geht es jetzt einmal mehr um Maßnahmen, die den Justizvollzug verbessern sollen. 78 Empfehlungen hat die Kommission, die den Tod eines Häftlings in der Justizanstalt Hirtenberg in Niederösterreich untersucht hat. Der oberste Justizgewerkschafter Norbert Dürnberger ist dazu gleich bei mir zu Gast. Und beim Wetter geht es heute vor allem um den Wind, es wird aber auch teilweise heiß. Wir beginnen aber in Frankreich, weil es ist heute eben ein Schicksalstag für Marine Le Pen, für ganz Frankreich. Ein Pariser Berufungsgericht verkündet, ob sie bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr antreten darf. Das Urteil wird über ihre politische Zukunft entscheiden und über die des Rassemblement National. Es könnte also die politische Landschaft in Frankreich umkrempeln, berichtet Cornelia Primosch aus Paris.
Sie steht vor dem Höhepunkt ihrer Karriere, doch nicht an der Wahlurne, sondern im alten Justizpalast in Paris entscheidet sich heute, ob Marine Le Pen in den Élysée-Palast einziehen könnte. Ausschlaggebend wird das Strafmaß sein nach dem Berufungsprozess um Veruntreuung von EU-Steuergeld. Sie sei gelassen, könne das Urteil nicht beeinflussen und warte auf die Entscheidung, sagte Le Pen am Samstag im ORF-Interview im Rahmen einer Veranstaltung des Rassemblement National. Angriffe auf Richter und die Justiz, wie nach dem erstinstanzlichen Urteil vergangenes Jahr, blieben diesmal aus. Auch während des Berufungsprozesses, der deutlich rascher angesetzt wurde als in Frankreich üblich, hielt sich Marine Le Pen zurück. Ein Freispruch gilt heute als unwahrscheinlich, auch weil die Verteidigung im Berufungsverfahren wenig neue Belege dafür vorlegen konnte. Die Staatsanwaltschaft hatte die Haftstrafe zwar von 4 auf 3 Jahre verringert, ist aber beim Kandidaturverbot geblieben. Für Le Pen steht heute also weniger die Schuldfrage, sondern die Verringerung der Ämtersperre im Vordergrund. Wird sie anstatt von 5 auf 2 Jahre angesetzt, würde sich, gerechnet ab dem ersten Urteil am 31. März letzten Jahres, Le Pens Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl nächsten April ausgehen. Es wäre ihr 4. Anlauf, diesmal sind ihr die Umfragen mehr als gewogen. Fällt das Urteil strenger aus, hat sie bereits einen Plan B. Sie habe dafür gesorgt, dass die Ideen des Rassemblement National bestmöglich vertreten werden, egal wie das Urteil ausfällt. Denn dann schickt sie den 30 Jahre alten EU-Abgeordneten Jordan Bardella ins Präsidentschaftsrennen. Le Pen hat ihn in den vergangenen Jahren politisch aufgebaut, ihn zum Parteichef ernennen lassen. Er liegt in Umfragen, sogar vor Marine Le Pen. Allerdings läuft auch gegen Bardella ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubter Verwendung von EU-Geldern. Was die beiden trennt, ist die politische Ausrichtung. Während Marine Le Pen mit sozialen Botschaften auf die Wählerschaft in strukturschwachen Regionen setzt, versucht Bardella mit wirtschaftsliberalen Aussagen zu punkten. Der französische Unternehmerverband MEDEF hat zuletzt seine Kontakte mit Bardella ausgebaut.
In Ankara hängt heute wieder mal vieles von Donald Trump ab. Beim 36. NATO-Gipfeltreffen in der 77-jährigen Geschichte des Verteidigungsbündnisses geht es doch vor allem um diese eine Frage, ob der US-Präsident und damit die USA bei der Stange gehalten werden können oder nicht. Rosa Leyen berichtet aus der Türkei.
Ankara wirkt leergefegt. 56.000 Polizisten sind im Einsatz. Die Stadt ist voller blauer NATO-Plakate. Der Schlüssel zum Frieden steht da geschrieben. Unwidersprochen, denn jene, die gegen die NATO demonstrieren wollten, wurden verhaftet. Und kritische türkische Journalisten wurden diesmal nicht akkreditiert. Eine schwere Verletzung von NATO-Werten, meint Serkan Demirtas, Ankara-Chef von Hürriyet Daily News.
On the one hand, you see all the leaders.
Es ist sehr enttäuschend zu sehen, dass sich auf der einen Seite all die Staats- und Regierungschefs hier für die Sicherheit der Welt versammeln und auf der anderen Seite wird in der Türkei hart durchgegriffen. Kein gutes Zeichen für die Zukunft des gesamten Bündnisses.
Und dieses Bündnis möchte ein Zeichen der Einigkeit, der Geschlossenheit, der Stärke ausschicken. Das soll alles von diesem Treffen ausgehen, aber das steht und fällt mit Donald Trump, mit den USA, sagt Ulrike Franke von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations im Morgenjournal.
Was die Europäer brauchen, ist eine Vorhersehbarkeit von Seiten der USA. Das größte Problem ist tatsächlich gar nicht mal, dass die Vereinigten Staaten ihre Unterstützung reduzieren und wegziehen. Das ist ein großes Problem, verstehen Sie mich nicht falsch. Aber das größte Problem ist, dass sie es auf die Trump'sche Art und Weise tun. Soll heißen, heute das, morgen dies. Heute ziehen wir das zurück, morgen kündigen wir diesen Rückzug an. Und das macht es wahnsinnig schwierig für die Europäer, sich darauf vorzubereiten. Insofern, was wir brauchen, ist ein Plan, Vorhersehbarkeit, Zeitlinien, all sowas. Und Sie haben recht, was natürlich extrem wichtig ist. Transatlantische Einigkeit haben wir dieser Tage nicht, muss man zugeben. Es gibt einen Bruch zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. Was wir jetzt brauchen, ist europäische Einigkeit, dass die Europäer da geeint auftreten. Das funktioniert mal besser, mal weniger gut. Wir hatten unschöne Momente, als es darum ging, Spanien zu kritisieren und andere. Aber ich habe da doch ein bisschen Hoffnung, als dass die Europäer doch aus vergangenen Krisen, Stichwort Grönland, Iran etc., gelernt haben, dass wenn sie geeint auftreten, sie durchaus einen Einfluss haben können. Aber mal sehen.
Ulrike Franke und das gesamte Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin können Sie über unser Online-Angebot nachhören. Und kurz vor diesem wichtigen NATO-Gipfel wollen Kanada und Deutschland enger zusammenarbeiten. Das geben die beiden Länder bekannt. Kanada vergibt einen milliardenschweren Großauftrag über den Bau von U-Booten an einen Kieler Marineschiffbauer. Für das Unternehmen ist es der größte U-Boot-Auftrag in der Unternehmensgeschichte und für die Politik ein Meilenstein für die transatlantische Sicherheit. Sarah Emler.
Im Hafen der kanadischen Stadt Halifax ist die Stimmung gut. Premierminister Mark Carney lacht, als er zum Podium geht und verkündet, dass Kanada 12 U-Boote aus Deutschland kaufen wird.
The world's changed. Canada must change with it. Nowhere is that more evident than on our seas and in our Arctic.
Die Welt habe sich verändert. Man müsse sich dem anpassen und das werde vor allem bei der Arktis deutlich, so Carney. Denn mit dem schmelzenden Eis in der Arktis wächst das Interesse an den dort vermuteten Rohstoffvorkommen und neuen Handelsrouten, insbesondere bei Russland und China. Die Verteidigung der kanadischen Arktis sei wichtig, auch für die Sicherheit des eigenen Landes und der NATO, so der kanadische Premierminister. Experten zufolge dürfte genau der NATO-Aspekt Deutschland geholfen haben, den milliardenschweren Deal an Land zu ziehen. Die 12 U-Boote des Kieler Marineschiffbauers TKMS wurden gemeinsam von Deutschland und Norwegen, beides NATO-Verbündete, entwickelt. Sie sind nicht nur für den Einsatz in arktischen Gewässern ausgelegt, sondern auch vollständig mit den Systemen der NATO kompatibel. Das ermöglicht gemeinsame Einsätze und einen schnellen Austausch von Informationen.
Nach Österreich und zu einem vernichtenden Bericht über den Justizvollzug. Es ist der Bericht zum Tod eines Häftlings in der Justizanstalt Hirtenberg in Niederösterreich. Sein Tod war laut Bericht mit erheblicher Wahrscheinlichkeit vermeidbar. Denn die Missstände, die die Untersuchungskommission aufzeigt, sind seit Jahren bekannt. Jetzt gibt es Empfehlungen an die Justizministerin. Die Volksanwaltschaft fordert, dass die jetzt rasch umgesetzt werden. Bernd Kuschu.
Volksanwältin Gabi Schwarz fühlt sich mehr als bestätigt durch den Bericht der Hirtenberg-Kommission, insbesondere in der Forderung nach mehr Psychiaterinnen und Psychiatern.
Es gab zum Beispiel 2,5 Jahre in Favoriten, in einem forensisch-therapeutischen Zentrum, keinen Psychiater und keine Psychiaterin.
Das Justizministerium hat mittlerweile die Honorarsätze für Gefängnispsychiater angehoben. Doch der Menschenrechtsexperte der Volksanwaltschaft Reinhard Klaushofer sagt, deren Anstellung scheitere nicht nur am Geld. Klaus Hofer kritisiert die Generaldirektion im Justizministerium.
Es ist auch eine Frage des Managements. Ich sehe, dass auf der Anstaltsebene viel mehr an Unterstützung gewünscht wird seitens der Generaldirektion, die auch de facto zum Teil nicht vorhanden ist.
Die Volksanwältin erwartet sich die rasche Umsetzung von Kommissionsempfehlungen, was angesichts des knappen Budgets aber schwierig werden könnte.
Und mit dem obersten Justizwache-Gewerkschafter bin ich jetzt verbunden mit Norbert Dürnberger. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Dürnberger, Sie waren 25 Jahre lang in der Justizanstalt Garsten tätig, die inzwischen als forensisch-therapeutisches Zentrum geführt wird. Wir haben da Forderungen gehört in unserem Vorbeitrag, mehr Psychiaterinnen, mehr Psychiater, ein besseres Management. Reicht Ihnen das?
Es ist zumindest sicherlich ein notwendiger Schritt. Aber wenn wir hier von den psychiatrischen Betreuung sprechen, dann geht es uns auch primär darum, dass diese psychiatrische Betreuung dann wirklich auch rund um die Uhr gewährleistet sein muss für diese psychisch kranken Insassen. Denn bisher ist es wirklich so, dass eigentlich speziell während den Nachtstunden oder auch am Wochenende die Justizwache auf sich alleine gestellt ist, und das ist natürlich überhaupt nicht zufriedenstellend.
Jetzt wird wir in diesem Hirtenberg-Bericht, wenn ich den so bezeichnen darf, von systemischen Mängeln gesprochen beim Umgang mit psychisch beeinträchtigten Personen. Das heißt, dieses Urteil überrascht Sie nicht?
Nein, im Prinzip in diesem Bericht wird sicherlich auch aufgezeigt, was auch wir im Prinzip in den letzten Jahren schon immer angesprochen haben, immer wieder aufgezeigt haben. Doch leider ist auch in dieser Hinsicht zu wenig passiert.
Das heißt in dem Bericht auch, der Überbelag in den Justizanstalten und eben personelle Engpässe bei Polizei und Justizwache, das alles schaffe schwierige Rahmenbedingungen. Jetzt kommen Sie ja aus der Praxis, waren 25 Jahre in der Justizanstalt Garsten tätig, habe ich gesagt. Was heißt das in die Praxis übersetzt, schwierige Rahmenbedingungen?
Ja, speziell jetzt, Sie haben es angesprochen, dieser enorme Überbelag, und hier sprechen wir von einem Überbelag. Wir müssten eigentlich unseren Belag um 500 bis 700 senken, aber dieser Überbelag wirkt sich natürlich aus, umso mehr Insassen, dass ich in unseren Dienststellen habe, da muss ich natürlich, ich habe hier eine größere medizinische Versorgung, ich habe hier mehr Verhandlungen zu Gerichte, ich habe aber auch nicht die Möglichkeiten, diese gesamte Anzahl an Insassen zu beschäftigen. Die Beschäftigung wäre aber so wichtig für diese Insassen, und das ist alles ein Zusammenspiel, was sich natürlich überhaupt nicht positiv auswirkt.
Dass es in der Justizwache schwierige Bedingungen gibt, darüber berichten wir ja auch immer wieder. Aber Herr Dürnberger, rechtfertigt das zumehrt, auf einen psychisch kranken Menschen einzuprügeln, so ja zumindest der Verdacht, was da in Hirtenberg passiert sein soll, eben massive Gewalt? Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen 12 Justizwachebeamte wegen des Verdachts der Körperverletzung mit tödlichem Ausgang und der Ausnutzung einer Amtsstellung.
Ich glaube, die Ermittlungen laufen dort noch, und da muss man sich natürlich, ich glaube, das muss man jetzt einmal abwarten, denn dann muss einmal festgestellt werden, gab es bereits Verletzungen bei dem Insassen, die was vorher schon irgendwo entstanden sind, gab es Verletzungen, die während dieses Einsatzes entstanden sind, oder gab es auch Verletzungen, die sich dieser Insasse womöglich auch selbst zugefügt hat. Man darf eines nicht vergessen, und das haben wir leider schon mehrmals gesehen, dass speziell bei psychisch kranken Insassen dort die Gewalt gegenüber anderen Personen, aber auch gegenüber sich selbst oft sehr groß ist.
Jetzt soll es aber Deeskalationskurse fürs Personal geben. Das ist quasi eine Reaktion auf diesen Fall. Eine andere: Betonbetten wurden abgeschafft, und bis Ende des Jahres sollen Bodycams im Strafvollzug eingesetzt werden. Ihnen wird das wahrscheinlich nicht reichen, haben wir vorher besprochen. Aber zum Beispiel diese Bodycams und diese Deeskalationskurse, finden Sie die gut?
Ja, ich glaube schon, dass man natürlich, obwohl unsere Einsatzgruppe bei der Justizwache durchaus sehr gut geschult ist, aber natürlich kann man hier immer noch mehr machen, und das ist schon sehr gut, glaube ich, wenn hier jetzt noch mehr in diese Schulung investiert wird. Und was diese Bodycams anbelangt, die ja jetzt noch kommen, da wird es noch Gespräche geben mit der Personalvertretung. Das ist noch nicht zur Gänze ausgearbeitet, aber auch das wird ein notwendiger Schritt sein.
Sie haben mir da noch ein Stichwort geliefert: investiert werden. Natürlich ist das alles auch eine Frage des Geldes. Angesichts des knappen Budgets könnte alles schwierig werden, haben wir gehört. Teilen Sie diese Sorge auch?
Ja, die teile ich auch. Es gibt ja sehr, sehr viele Vorschläge von dieser Kommission, und ich hoffe natürlich schon, dass hier möglichst viel umgesetzt wird und dass es hier nicht passiert, dass halt sehr wenig umgesetzt wird, weil es einfach am Budget scheitert. Ich denke, Handlungsbedarf ist gegeben, und hier geht es um die Sicherheit, hier geht es um Menschen, und da darf eigentlich nicht gespart werden.
Sagt Norbert Dürnberger, oberster Justizwache-Gewerkschafter. Vielen Dank und einen schönen Tag noch.
Dankeschön.
Einen digitalen Eltern-Kind-Pass soll es geben, die Umsetzung wird aber neuerlich verschoben. Nicht im Oktober, erst im nächsten Jahr soll es diesen Pass geben. Dem Vernehmer nach liegt es an Schnittstellenproblemen. Aber die entsprechende Gesetzesänderung dürfte morgen im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes beschlossen werden. Stefan Kappacher.
Die Ärztekammer hat in einem Rundschreiben an die niedergelassenen Ärzte auf die Verschiebung hingewiesen. Bundeskurienobmann Edgar Wutscher dazu.
Uns blutet das Herz. Wir haben jetzt 3 Jahre gemeinsam mit dem Dachverband und dem Ministerium daran gearbeitet und jetzt wird es wieder verschoben.
Eine offizielle Bestätigung vom Gesundheitsministerium gibt es nicht. Dem Vernehmen nach sollen aber Schnittstellenprobleme den Start im Oktober unmöglich machen. Wutscher.
Was ich höre, gibt es in Wiener Krankenhäusern, die Geburt eintragen müssen in den digitalen Eltern-Kind-Pass. Da gibt es Probleme.
Die Einführung des elektronischen Passes ist schon einmal aufgrund der Komplexität des Projektes, wie es damals hieß, verschoben worden. Anfang 2026 war das ursprüngliche Zieldatum.
Der Brenner-Basistunnel verbindet Österreich und Italien, ist Teil der Nord-Süd-Achse durch Europa. Der Tunnel soll frühestens 2032 fertig werden. Planung und Bau dauern schon Jahrzehnte. Ein Teilprojekt hinkt hinterher, die Zulaufstrecke von München bis zum Brenner. Jetzt gibt es aber eine konkrete Kostenaufstellung aus Deutschland, berichtet Paul Sihosch.
Der Brenner-Nord-Zulauf verbindet München mit dem Tunnel durch die Alpen. Die Nord-Süd-Verbindung ist vor allem für den europäischen Güterverkehr wichtig. Allerdings gibt es seit Jahrzehnten Verzögerungen. Etwa weil Anrainer der neuen Bahnstrecke durch einen Teil des deutschen Inntals sie nicht wollen. Sie fordern, eine bestehende Strecke aus dem 19. Jahrhundert zu modernisieren. Die Bahn hat eine neue Trasse geplant, deren Streckenführung nun steht. Aufgrund des Widerstandes aus der Bevölkerung soll nun mehr als die Hälfte der 64 Kilometer langen Strecke unterirdisch geführt werden. Bei Rosenheim war kurzzeitig ein Tunnel unter dem Inn-Thema. Die Kostenschätzung der Deutschen Bahn rund 9,6 Milliarden Euro plus einen Puffer von 7,6 Milliarden. Das Unternehmen geht davon aus, dass nicht das gesamte Budget ausgeschöpft wird. Zudem hat die Bahn die Inflationsrate mit 10% sehr hoch angesetzt. Während Österreich und Italien intensiv an Zulaufstrecken zum Brenner Basistunnel arbeiten, teilweise sind sie schon fertig, ist auf deutscher Seite noch nicht klar, wo genau der Zug fahren soll. Der Deutsche Bundestag sollte sich schon vor mehr als einem Jahr damit beschäftigen. Jetzt soll es bald soweit sein, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Die Deutsche Bahn will die Verzögerungen kompensieren. Anfang der 2040er Jahre soll der Zulauf fertig sein. Die Fahrt von München über den Nordzulauf durch den Brenner Basistunnel nach Verona ist dann um 2 Stunden kürzer als bisher und soll dann 3,5 Stunden dauern.
Und weitere Meldungen hat jetzt noch Martin Balder.
Die Ukraine hat nach russischen Angaben einen massiven Drohnenangriff auf Moskau durchgeführt. Seit gestern Abend seien rund 430 Drohnen gegen die russische Hauptstadt losgeschickt worden, so Bürgermeister Sergei Sobranin. Die meisten seien schon in großer Entfernung neutralisiert worden, 36 erst beim Anflug auf Moskau. Gestern hatte Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen. Dabei wurden mindestens 22 Menschen getötet. In Venezuela ist die Zahl der Todesopfer des verheerenden Doppelerdbebens am 24. Juni auf mehr als 3.500 gestiegen. Zur Zahl der Vermissten machte die Regierung neuerlich keine Angaben. Die Schätzungen liegen zwischen 10.000 und 50.000. Fast 18.000 Menschen sind durch die Beben obdachlos geworden. Der Nationalrat beschließt heute die Einführung von 2 neuen Schulfächern. In der AHS-Oberstufe sollen künftig die Gegenstände Medien und Demokratie sowie Informatik und künstliche Intelligenz unterrichtet werden. Dafür wird die 2. lebende Fremdsprache bzw. Latein gekürzt. Weiters auf der Tagesordnung im Parlament stehen unter anderem das Verbot von Einweg-E-Zigaretten sowie eine Stärkung der Volksgruppen. Das Europaparlament stimmt heute über eine Untersuchung der rechtsextremen Fraktion Europa der souveränen Nationen ab. Es soll geprüft werden, ob die ESN gegen Grundwerte der EU verstoßen hat. Sollte die zuständige Überwachungsbehörde schwerwiegende Verstöße feststellen, droht der Verlust der Registrierung als Partei und damit von Fördermitteln in Millionenhöhe. Die stärkste Delegation in der ESN ist die deutsche AfD.
Und jetzt schauen wir noch zum Wetter und zu Nicola Biermeier. Heute wird es in vielen Landesteilen wieder heiß. Obwohl es sehr windig ist, steigen die Temperaturen verbreitet auf Werte um 30 Grad. Auch in den kommenden Tagen ist es teilweise heiß, jedoch nicht so heiß wie Ende Juni. Die extrem heiße Luft konzentriert sich momentan auf Spanien und Frankreich. Zurück nach Österreich. In den meisten Landeshauptstädten scheint die Sonne bei Temperaturen zwischen 16 Grad in Innsbruck und 24 Grad in Eisenstadt. Zeitweise bleibt es heute auch sonnig. Es ziehen aber auch Wolken durch, die phasenweise recht dicht werden. Meist bleibt es jedoch heute trocken. Es frischt lebhafter bis starker Westwind auf und die Temperaturen steigen auf 25 bis 33 Grad. In 2000 Meter Höhe hat es zwischen 12 Grad am Schneeberg und 17 Grad in den Karnischen Alpen. Morgen weiterhin sehr windig, aber nicht ganz so warm. Sonne und Wolken wechseln und auch ein paar Regenschauer sind dabei, vor allem vom Tiroler Unterland bis ins Nordburgenland.
Das war's von uns für heute früh. Thomas Langpaul, Regie, Bernhard Ortmeier von der Technik und ich, Veronika Filitz. Wir waren Ihr Journalteam. Wir danken für Ihr Interesse und haben Sie einen möglichst angenehmen Dienstag.